Abschnitt 2.7 Theorien domänenspezifischer Entwicklung. Unabhängig davon, ob die Informationsverarbeitung sequenziell oder parallel erfolgt, stellt sich die Frage, ob Entwicklung domänen- bzw. bereichsübergreifend gleichförmig oder domänen- bzw. bereichsspezifisch unterschiedlich erfolgt. Weil Kinder am Anfang ihrer Entwicklung in allen Inhaltsbereichen Lernprozesse durchlaufen, können sie als universelle Novizen bezeichnet werden. Dadurch, dass Kinder typischerweise gleichermaßen mit vielen neuen Inhaltsbereichen konfrontiert sind, entsteht der Eindruck einer gleichartigen Entwicklung. Treten dagegen Spezialisierungen auf, wird deutlich, dass Entwicklung bereichsspezifisch unterschiedlich verlaufen kann. In einer mittlerweile klassischen Studie von Chi, Glaser und Rees 1982 zeigte sich beispielsweise, dass schacherfahrene Kinder der 3. bis 8. Klasse die Positionen von Schachfiguren besser als schachunerfahrene Erwachsene behalten konnten, was zeigt, dass eine Entwicklungsbeschleunigung in einzelnen Inhaltsbereichen auftreten kann, wenn die Kinder ein besonderes Interesse und dadurch bedingt ein Expertentum für diese Bereiche entwickeln. Nach Bransford, Brown und Cocking 1999 lassen sich weiterhin privilegierte und nicht privilegierte Wissensdomänen unterscheiden. Als privilegierte Wissensdomänen sind dabei solche Wissensbereiche definiert, in denen bereits vom Säuglingsalter an ein intuitives Kernwissen besteht und deren Aneignung schnell und ohne umfangreiche eigene Erfahrung erfolgt. Für den Wissenserwerb in nicht privilegierten Wissensdomänen ist dagegen ein umfangreicherer Erfahrungserwerb erforderlich. Zu den privilegierten Wissensdomänen zählen insbesondere die Physik, die Biologie und die Psychologie, zu denen bereits sehr früh intuitives Kernwissen nachgewiesen werden kann, das kaum durch umfangreiche Lernerfahrungen zu erklären ist. Auf diese Wissensbestände wird später noch genauer eingegangen werden. An dieser Stelle soll lediglich darauf hingewiesen werden, da die Annahme nicht unplausibel ist, dass es eine endogene Basis geben könnte, die den Erwerb bestimmter Wissensbestandteile erleichtert, da auch auf diese Weise zum Überleben der Art beigetragen wird. In den privilegierten Wissensdomänen kann Lernen dementsprechend relativ leicht und intuitiv erfolgen, was jedoch die Notwendigkeit expliziten Lernens nicht ausschließt. Während in den nicht privilegierten Domänen vielfach ein explizites Lernen durch Unterweisung und umfangreiche Erfahrungsbildung erforderlich ist. Aufbauend auf dem vorhandenen Ausgangswissen kann sich eine bereichsspezifische Entwicklung entweder durch kontinuierliche Anreicherung oder als Abfolge von Umstrukturierungen vollziehen. Mit kontinuierlicher Anreicherung ist gemeint, dass Kinder über ein Ausgangswissen verfügen, das im Lauf der Entwicklung lediglich weiter ausdifferenziert wird. Qualitative Veränderungen des Wissensbestandes werden dabei nicht angenommen. Die Annahme einer Abfolge von Umstrukturierungen impliziert, dass ein relativ kohärentes System von Überzeugungen aufgebaut wurde, das resistent gegen punktuelle Veränderungen ist. In diesem Fall würden die Kinder über einen umfassenden Interpretationsrahmen verfügen, den sie auf neue Informationen anwenden. Die Veränderung des gesamten Interpretationsrahmens ist dabei ein langwieriger Prozess. Kommt es jedoch zu einer Änderung des Interpretationsrahmens, weil er sich als zunehmend unangemessen erweist, kommt es nach Sodian 2012 zu umfangreichen Umstrukturierungen, die einem Paradigmenwechsel in der Wissenschaft ähneln. Beispiel: Jüngere Kinder können sich nur schwer vorstellen, dass die Erde eine Kugel ist und dass auf der anderen Seite der Erde, unten, ebenfalls Menschen leben, die offenbar nicht herunterfallen. Erst wenn sie das Prinzip der Erdanziehung verstanden haben und also einen Interpretationsrahmen erworben haben, der dieses Phänomen erklären kann, wird die ursprüngliche Inkonsistenz zwischen dem Wissen, dass dort Menschen leben, und der Annahme, dass sie ja eigentlich herunterfallen müssten, aufgehoben. Es kann also zu Umstrukturierungen von Wissensbeständen kommen, wenn ein neuer Interpretationsrahmen erworben wird, der die vielen unerklärlichen oder widersprüchlichen Fakten in einem anderen Licht erscheinen lässt. Beispiel Ende. Als Konsequenz kann man davon ausgehen, dass sich fehlerhafte Wissensbestände vergleichsweise leicht korrigieren lassen sollten, wenn sie aus relativ isolierten Wissenskomponenten bestehen, wie beispielsweise beim Vokabellernen. Wenn aber enge Verknüpfungen zwischen den Wissenselementen über einen gemeinsamen Interpretationsrahmen bestehen, dürften sich einzelne Elemente weniger leicht beeinflussen lassen. Am Beispiel der Erdanziehung bedeutet dies, dass es nicht ausreichen könnte, Kindern zu erzählen, dass auch auf der anderen Seite der Erde niemand herunterfällt. Erst mit dem Verständnis der Erdanziehung kann dies endgültig eingeordnet werden. Bereits früher wurde die Unterscheidung zwischen kontinuierlicher und diskontinuierlicher Entwicklung als klassische Thematik der Entwicklungspsychologie eingeführt. Siehe dazu auch Kapitel 1. An dieser Stelle wird deutlich, dass es vielleicht sinnvoller ist, diese Unterscheidung domänenabhängig vorzunehmen. In einigen Bereichen kann es im Laufe der Entwicklung zu Umstrukturierungen kommen, die qualitativen Veränderungen gleichkommen, während es in anderen Bereichen eher zu kontinuierlichen, eher quantitativen Anreicherungen kommt. Theorien domänenspezifischer Entwicklung sind eng mit informationsverarbeitungstheoretischen Ansätzen verknüpft. Sie betrachten den Informationsverarbeitungsprozess domänenspezifisch und betrachten den Entwicklungsprozess innerhalb der einzelnen Wissensdomänen. Abschnitt 2.8: Systemorientierte Theorien. Bei allen vorausgegangenen Theorien lag der Fokus jeweils auf der Entwicklung des einzelnen Individuums. Entwicklung bezieht sich jedoch nicht isoliert auf ein Individuum, sondern bezieht auch die Umgebung mit ein. Ein System besteht aus einer Menge ineinander verschachtelter Strukturen, die sich gegenseitig beeinflussen. Dementsprechend ist Entwicklung immer auch vor dem Hintergrund des Gesamtsystems, in das sie eingeschlossen ist, zu betrachten. Weiterhin wird auch das umgebende System von dem sich entwickelnden Individuum beeinflusst. Beispielsweise gibt es für Eltern typischerweise keine ein für allemal festgelegten Erziehungstechniken, die sie unabhängig vom Verhalten des Kindes anwenden. Es findet vielmehr eine ständige Anpassung in der Interaktion mit dem Kind statt. Die Eltern entwickeln sich also ebenso weiter wie das Kind. Die Konzeption von Bronfenbrenner. Nach Bronfenbrenner 1979 kann das soziale System aufgegliedert werden in eine Reihe von Teilsystemen. Die einzelnen Teilsysteme sind in Abbildung 2.7 des gedruckten Buches zusammengefasst. Dabei wird insbesondere unterschieden zwischen den Systemebenen Mikrosystem, Mesosystem, Exosystem, Makrosystem und Chronosystem. Mikrosysteme sind dabei als Lebensbereiche definiert, in denen Menschen leicht direkte Interaktionen mit anderen aufnehmen können. Sie beziehen sich auf die unmittelbare Umgebung eines Menschen. Beispiele sind Familie, Schule oder Arbeitsplatz. Mesosysteme sind dagegen Lebensbereiche, die Wechselbeziehungen zwischen unterschiedlichen Lebensbereichen, Mikrosystemen, umfassen, die für eine Person von Bedeutung sind. Ein Beispiel ist die Beziehung zwischen Schule und Elternhaus. Als Exosysteme sind Lebensbereiche definiert, an denen eine Person nicht unmittelbar beteiligt ist, die jedoch Einfluss auf die eigenen Lebensbereiche einer Person nehmen. Beispielhaft sind hier Freunde der Eltern zu nennen, die über Ratschläge an die Eltern Auswirkungen auf das Kind haben können. Makrosysteme bilden die höchste Stufe der Hierarchie. Sie umfassen die Gemeinsamkeiten und Ähnlichkeiten der untergeordneten Systeme einer Subkultur bzw. einer Kultur. Es handelt sich also um gemeinsame Einflüsse, die auf alle Mitglieder einer Kultur oder Subkultur wirken. Dies können beispielsweise die gemeinsamen kulturellen Werte einer Gesellschaft sein. Mit der Einführung des Chronosystems wird zum Ausdruck gebracht, dass sich alle Systemebenen nicht nur untereinander beeinflussen, sondern auch über die Zeit hinweg weiterentwickeln. Dementsprechend kann man neben der Entwicklung des einzelnen Individuums weiterhin auch die Entwicklung von Mikrosystemen in den Fokus der Aufmerksamkeit rücken. Zum Beispiel die Entwicklung einer Familie. Auch die Entwicklung sozialer Netzwerke bis hin zu gesellschaftlichen Veränderungen kann dementsprechend näher beleuchtet werden. Die Familie als Beispiel für ein Mikrosystem. Unter entwicklungspsychologischen Gesichtspunkten hat vor allem das Mikrosystem der Familie besondere Beachtung gefunden. Daher soll vor allem dieses System im Folgenden etwas näher betrachtet werden. Eine Grundfrage lautet auch hier, ob die Familienentwicklung kontinuierlich oder diskontinuierlich erfolgt. Die Annahme, dass die Familienentwicklung diskontinuierlich verläuft, wird vor allem dadurch gestützt, dass es bei vielen Familien im Laufe der Zeit Einschnitte gibt, die eine Umorientierung und Neuanpassung erfordern. Dabei werden vor allem drei bedeutsame Ereignisse genannt, die regelmäßig mit mehr oder weniger tiefen Einschnitten verbunden sind. Veränderungen in der Zahl der Mitglieder einer Familie, Beginn neuer Lebensabschnitte beim ersten Kind, Eintritt in den Kindergarten, die Schule etc., Ausscheiden der Haupterwerbsperson aus dem Arbeitsleben. Beispiel: Wenn ein Familienmitglied hinzukommt, zum Beispiel das erste Kind oder ein Geschwisterkind, oder wenn die Familie ein Mitglied verliert, zum Beispiel durch Auszug aus dem Elternhaus oder durch Tod, ist unmittelbar einleuchtend, dass eine Neuanpassung der Familienmitglieder erforderlich ist. Ebenso gilt der Beginn neuer Lebensabschnitte als wichtiges Ereignis, wobei bei den Kindern vor allem Veränderungen beim ersten Kind häufig eine große Rolle spielen, da hier der Verunsicherungsgrad am höchsten ist. Bei nachfolgenden Kindern können sich alle Beteiligten an den früheren Erfahrungen orientieren, was die wahrgenommene Verunsicherung reduziert. Das Ausscheiden der Haupterwerbsperson aus dem Arbeitsleben wird ebenfalls als ein zentrales Ereignis definiert, da auch hier vielfältige Neuorientierungen notwendig sind. Beispiel Ende. Auf der Basis solcher bedeutsamer Ereignisse wurde der Versuch unternommen, den Familienzyklus in eine Reihe chronologisch aufeinanderfolgender Familienstufen zu unterteilen. Die Stufen werden dabei als Entwicklungsabschnitte gesehen, die durch mehr oder weniger tiefe Einschnitte voneinander getrennt sind. Die Stufen können eine unterschiedlich lange zeitliche Erstreckung aufweisen. Wenn diese Stufenfolge innerhalb eines bestimmten gesellschaftlichen Kontextes auf eine Vielzahl von Familien zutrifft, spricht man von einer normativen Familienentwicklung. Weiterhin lassen sich auch für einzelne Phasen innerhalb der Familienentwicklung eigenständige Phasenmodelle entwickeln. Hören Sie dazu auch den folgenden Exkurs: Phasenmodell zum Übergang in die Elternschaft. Exkurs: Phasenmodell zum Übergang in die Elternschaft. Als Beispiel kann die Schwangerschaft gelten, für die Gloger-Tippelt 1988 ein Phasenmodell entwickelt hat. Am Anfang der Schwangerschaft kommt es demnach zu erstens einer Verunsicherungsphase, es folgen zweitens eine Anpassungs- und drittens eine Konkretisierungsphase, bei der die Vorstellungen über das Kind und die damit verbundenen Konsequenzen konkreter werden. Im Anschluss daran kommt es viertens zu einer Antizipations- und Vorbereitungsphase und fünftens zur Geburtsphase. Nach der Geburt folgen dann die Phasen sechstens der Überwältigung und Erschöpfung sowie siebtens der Herausforderung und Umstellung. Abschließend erfolgt dann achtens eine Gewöhnungsphase, bei der allmählich wieder der, allerdings nun veränderte, Alltag eintritt. Exkurs Ende. Das gemeinsame Charakteristikum aller Phasenmodelle der Familienentwicklung besteht darin, dass sie von einem idealtypischen Verlauf ausgehen, von dem es jedoch in der Realität vielfältige Abweichungen gibt. Dies gilt insbesondere im Fall der Familienentwicklung, da Abweichungen von der klassischen Familienstruktur mittlerweile in großer Zahl bestehen. So wachsen beispielsweise viele Kinder bei alleinerziehenden Elternteilen auf, für die das idealtypische Familienentwicklungsmuster in der beschriebenen Form wohl nur eingeschränkt gilt. Es gibt vielfältige Formen des Zusammenlebens, für die grundsätzlich eigenständige Entwicklungsmodelle zu beschreiben wären. Es ist also davon auszugehen, dass es nicht mehr nur die klassischen Familienentwicklungsstufen gibt, sondern dass zunehmende Ausdifferenzierungen durch die Vielzahl möglicher Lebensformen und möglicher Lebenswege entstehen. Vielversprechender ist es dementsprechend, das Anforderungsbewältigungsmodell auch auf größere Systeme als auf einzelne Individuen zu übertragen. Siehe unter anderem Bodenmann 2000. Auch sozialen Systemen stellen sich Anforderungen, die zu bewältigen sind. So kann man beispielsweise den Eintritt in eine Schule, den ein Kind erlebt, auch als eine Entwicklungsaufgabe betrachten, die sich dem gesamten System der Familie stellt. Die Auseinandersetzung mit den Entwicklungsaufgaben dürften die eigentlichen Faktoren sein, die zur Fortentwicklung einer Familie beitragen. Je nachdem, wie die Aufgabenbewältigung gelingt, kommt es zu einer positiven oder weniger positiven Fortentwicklung der Familie. Mit dem Gelingen der Aufgabenbewältigung gehen Zufriedenheit, Anerkennung und Erfolg bei späteren Aufgabenbewältigungen einher. Während ein Misslingen mit Unzufriedenheit, Missbilligung und Schwierigkeiten bei späteren Aufgabenbewältigungen zusammenhängt. Die Auseinandersetzung mit Entwicklungsaufgaben kann Familienstress erzeugen. Schneewind 2008. Charakteristisch ist dabei, dass ein tatsächliches oder wahrgenommenes Ungleichgewicht zwischen den Anforderungen einer Situation und den Fähigkeiten und Ressourcen der Familie zum Umgang mit einer Situation besteht. Als Familienstressor gilt dabei ein auf das Familiensystem einwirkendes Lebensereignis oder ein Übergangsstadium, das im sozialen System der Familie Veränderung hervorruft oder das Potenzial zur Veränderung in sich trägt. Inwieweit im Umgang mit den Stressoren Probleme auftreten, hängt im Wesentlichen vom intrafamiliären Bewältigungspotenzial und von extrafamiliären Unterstützungssystemen ab. Intrafamiliäre Bewältigungsressourcen. Im Bereich des intrafamiliären Bewältigungspotenzials lassen sich die folgenden Ressourcen unterscheiden. Die persönlichen Bewältigungsressourcen der Familienmitglieder und die Ressourcen des Familiensystems. Zu den persönlichen Bewältigungsressourcen der Familienmitglieder gehören beispielsweise die sozialen Kompetenzen der einzelnen Familienmitglieder, da dadurch dazu beigetragen werden kann, potenzielle Konflikte in konstruktiver Weise zu bewältigen. Weiterhin sind Problemlösekompetenzen als individuelle Ressourcen zu sehen, die für das Zusammenleben in einer Familie nützlich sein können. Auch das Vorhandensein impliziter oder expliziter Regeln des Zusammenlebens kann das Auftreten von Konflikten reduzieren. Allgemein sind als persönliche Bewältigungsressourcen solche Ressourcen zusammengefasst, die für das Zusammenleben in der Familie sowie die Familienentwicklung förderlich sind. Extrafamiliäre Ressourcen. Von den intrafamiliären lassen sich die extrafamiliären Ressourcen abgrenzen, die dem Familiensystem zur Verfügung stehen. Man kann verschiedene Formen extrafamiliärer Unterstützung unterscheiden. Soziale Unterstützung, zum Beispiel emotionale Unterstützung, Wertschätzung etc. Instrumentelle Unterstützung, zum Beispiel professionelle oder paraprofessionelle Hilfe durch Beratung und Therapie. Aktive Unterstützung, zum Beispiel aktive Hilfeleistung durch unterstützende Tätigkeiten. Und materielle Hilfe, zum Beispiel durch Bereitstellung von Geld, Gütern oder Dienstleistungen. Obwohl grundsätzlich davon ausgegangen werden kann, dass extrafamiliäre Ressourcen die Wahrscheinlichkeit einer positiven Familienentwicklung erhöhen, kann dies jedoch auch problematisch sein. Vor allem aktive Unterstützung und materielle Hilfe können beispielsweise zu Abhängigkeiten der Familie, zum Beispiel von den Großeltern, führen, die neue Probleme nach sich ziehen können. Die Rolle der Kultur als Makrosystem. Ein großer Teil der psychologischen Forschung basiert auf Bevölkerungsgruppen, die wenig repräsentativ für die Menschheit insgesamt sind. Henrich, Hayen und Norin Zion, 2010, bezeichnen diese Bevölkerungsgruppen als Weird-Populationen, W-E-I-R-D-Populationen. Das Akronym steht für Western, Educated, Industrialized, Rich, Democratic. Sie gehen davon aus, dass diese günstigenfalls 5% der Weltbevölkerung repräsentieren. Fernald, 2010, nimmt an, dass die Repräsentativität in der entwicklungspsychologischen Forschung mit Säuglingen und Kleinkindern noch geringer ist, weil häufig nur motivierte und gebildete Eltern mit ausreichend Ressourcen ihre Kinder zu Studien in Universitätslabore bringen. Es ist daher wichtig zu bedenken, dass viele der Ergebnisse, die in der Entwicklungspsychologie berichtet werden, möglicherweise nur einen eingeschränkten Gültigkeitsbereich haben. Gleichzeitig ist zu fordern, dass eine kulturvergleichende Perspektive, die auf die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Kulturen fokussiert, einen stärkeren Stellenwert bekommt. Siehe auch Tesch, Römer und Albert, 2012. Eine Dimension, die in der entwicklungspsychologischen Forschung in den vergangenen Jahren bereits verstärkt Beachtung gefunden hat, ist die Unterscheidung zwischen independenten und interdependenten kulturellen Orientierungen. Siehe zum Beispiel Markus und Kitayama, 1991. Während in stärker individualistisch ausgerichteten Kulturen das einzelne Individuum und sein Wohlergehen im Mittelpunkt steht, wie zum Beispiel in westlichen Industrienationen, hat in kollektivistischen Kulturen die Gruppe und das Wohlergehen der Gruppe den Vorrang, wie zum Beispiel in vielen asiatischen oder afrikanischen Kulturen. Diese unterschiedlichen kulturellen Orientierungen bilden sich ab in einem independenten Selbstkonzept, das stärker auf die individuelle Selbstverwirklichung ausgerichtet ist, und einem interdependenten Selbstkonzept, bei dem die Festigung und Aufrechterhaltung sozialer Beziehungen einen hohen Wert darstellt. Bei einem independent ausgerichteten Selbstkonzept bildet das Erreichen persönlicher Ziele eine entscheidende Quelle für das Wohlergehen, während bei einem interdependenten Selbstkonzept soziale Ziele und soziale Beziehungen im Vordergrund stehen. Vergleich Jerisian und Lohaus, 2014. Der kulturelle Kontext als Makrosystem prägt also bestimmte Grundeinstellungen der Mitglieder einer Kultur. Divergierende kulturelle Wertvorstellungen können bei einer Migration in einen neuen Kulturkreis die Akkulturation erschweren. Grundsätzlich lassen sich nach Barry, 1980, 4 Akkulturationsstrategien unterscheiden: Integration, Separation, Assimilation und Marginalisierung. Integration bedeutet dabei, eigene Werte zu bewahren und dennoch Anpassungen an die kulturelle Umgebung vorzunehmen. Mit Separation ist gemeint, dass keine Anpassungsleistungen stattfinden und ausschließlich die eigenen kulturellen Wertsysteme beibehalten werden. Assimilation ist als das Gegenteil von Separation zu verstehen und bedeutet die Aufgabe der traditionellen und Übernahme der neuen Wertsysteme. Unter Marginalisierung wird nach Barry, 1997, die Zurückweisung sowohl der traditionellen Wertsysteme als auch der Wertsysteme der neuen kulturellen Umgebung verstanden. Obwohl Integration sicherlich als eine besonders adaptive Akkulturationsstrategie verstanden werden kann, dürfte die Akkulturation umso schwerer fallen, je divergierender die Wertsysteme des bisherigen und des neuen kulturellen Kontextes sind. Die systemische Perspektive zeigt, dass Entwicklung nicht nur als individuelle Entwicklung zu betrachten ist, sondern dass sie das System, in dem sie stattfindet, einbeziehen sollte. Obwohl sich die Entwicklungspsychologie über weite Strecken auf einzelne Individuen konzentriert, sollte dieser Blickwinkel nicht außer Acht gelassen werden. Abschnitt 2.9. Abschließende Überlegungen. Die in diesem Kapitel zusammengefassten Theorien lassen sich nach verschiedenen Gesichtspunkten voneinander unterscheiden. So nimmt nur ein Teil der Theorien an, wie beispielsweise die Psychoanalyse oder die Theorie Piagets, dass sich verschiedene Entwicklungsstufen voneinander abgrenzen lassen. während andere Theorien von einer kontinuierlichen Entwicklung ausgehen, wie die lerntheoretischen oder die informationsverarbeitungstheoretischen Konzeptionen. Häufig ist mit der Annahme einer stufenförmigen Entwicklung verbunden, dass ein Endniveau oder ein Zielzustand der Entwicklung spezifiziert wird. So sieht beispielsweise die psychoanalytische Konzeption Freuds das Erreichen der genitalen Phase als Endniveau, während der Zielzustand in der kognitiven Theorie Piagets im Erreichen der formal-operationalen Entwicklungsstufe gesehen wird. Bei den meisten Stufenkonzepten wird weiterhin davon ausgegangen, dass Entwicklung in der Regel nicht reversibel ist. Dies bedeutet, dass man sich von einer höheren Entwicklungsstufe typischerweise nicht auf eine niedrigere zurückentwickelt. Weiterhin wird postuliert, dass die Entwicklungsstufen von allen Individuen durchlaufen werden. Es wird also der universelle Charakter von Entwicklung betont, auch wenn nicht notwendigerweise alle Individuen das angenommene Endniveau der Entwicklung erreichen. Betrachtet man dagegen beispielsweise die lerntheoretische Konzeption als Gegenpol, so findet man keinen Hinweis auf ein vorgesehenes Endniveau der Entwicklung. Da Entwicklung nach dieser Konzeption wesentlich auf Lernen beruht, kann auch Verlernen stattfinden. Dadurch, dass die jeweiligen kulturellen Bedingungen gewisse Bahnungen fördern, kommt es dennoch vielfach zu ähnlichen Entwicklungsverläufen, die jedoch lediglich auf gemeinsamen Lernerfahrungen zurückgehen, zum Beispiel durch die Schule oder einen gemeinsamen kulturellen Kontext. Weiterhin lassen sich die dargestellten Theorien danach unterscheiden, ob der Fokus überwiegend auf die Entwicklung des Individuums gerichtet ist, wie bei der Theorie Piagets, oder ob die Interaktion mit der sozialen Umgebung und die Entwicklung des Gesamtsystems, in das das Individuum eingebettet ist, im Zentrum des Interesses stehen, wie bei den systemischen Konzeptionen. Besonders hervorzuheben ist darüber hinaus, dass der Gegenstandsbereich, auf den sich die Theorien beziehen, unterschiedlich ist. So beziehen sich beispielsweise die Informationsverarbeitungstheorien im Wesentlichen auf die kognitive Entwicklung, während die psychobiologischen Theorien ihren Anwendungsschwerpunkt auf die Analyse evolutionär angelegter Verhaltensmuster legen. Man kann also zusammenfassend davon ausgehen, dass es eine übergreifende und breite Entwicklungstheorie, die allgemein anerkannt ist, gegenwärtig nicht gibt. Jede der vorgestellten Theorien hat ihre spezifische Perspektive auf die Entwicklung, wobei einige Theorien jedoch besser mit der Vielzahl der vorhandenen empirischen Befunde zur Entwicklung in Einklang zu bringen sind als andere. Einige Theorien werden in den folgenden Kapiteln wieder aufgegriffen, wobei jedoch ergänzend auch noch einige spezifische Theorien vorgestellt werden, die lediglich auf einzelne Entwicklungsbereiche bezogen sind und nicht den Anspruch einer bereichsübergreifenden und breiten Entwicklungstheorie haben.